Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Der Titel der heutigen Predigt mag etwas provozierend lauten, aber die Frage, die in diesem Titel gestellt wird, ist sehr wichtig und sehr weittragend für uns alle. Die Frage nämlich: Haben Sie das Mahlzeichen des Tieres angenommen? Es geht mir hier natürlich um das Mahlzeichen des Tieres, das im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich ein wenig über das mich mit Ihnen unterhalten, was zurzeit gerade auch in Deutschland vor sich geht. Deutschland ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, auch Österreich, denn wir wissen, dass das Tier, auf das ich noch zu sprechen kommen werde, sich aus Deutschland oder aus Österreich herauskristallisieren wird. Ich spreche natürlich von dem Coronavirus und von diesen Dingen, die zurzeit in Deutschland und Österreich abgehen. Da gibt es einen Artikel über Angela Merkel, aus dem Merkur zitiert, wo es heißt, dass Angela Merkel sagte, die Regeln, es geht um Abstand halten, werden, solange wir keinen Impfstoff haben, bestehen bleiben. Und etwas Ähnliches wurde von Sebastian Kurz in Österreich erklärt. Und da heißt es, solange es keine Impfung oder keine wirksamen Medikamente gibt, wird es auch die Reisefreiheit, wie wir sie gekannt haben, nicht geben. Nun, Angela Merkel hat auch sich gegen eine Aussage von Ursula von der Leyen gewandt, die sprach davon, dass ältere Leute auch das ganze Jahr hindurch noch weiter in Quarantäne bleiben sollen, auch wenn für Jüngere vielleicht die Quarantäne in gewisser Weise aufgehoben wird. Und Angela Merkel sagte, nein, das wird es in Deutschland aber nicht geben. Aber vieles ist gesagt worden, auch von Angela Merkel und den anderen Politikern, was es in Deutschland alles nicht geben würde. Und mittlerweile ist es dann doch genauso geschehen. Wie sieht es mit diesen Impfstoffen aus? Nun, wir alle wissen oder sollten wissen, dass Bill Gates jemand ist, der stark für Impfstoffe plädiert, der angebliche Spenden bereits gegeben hat in hoher Situationen. Also mit anderen Worten, ich weiß nicht, ob es jetzt Millionen oder sogar Billionen von Dollars waren, die er gespendet hat. Und wie einige gesagt haben, investieren wäre eigentlich eine bessere Aussage, eine bessere Bemerkung. Aber er geht davon aus, dass ein solcher Impfstoff ganz schnell hergestellt werden muss. Ganz schnell bedeutet so 18 Monate. Und dann würden alle in der gesamten Welt dazu gebracht werden müssen, sich impfen zu lassen gegen das Coronavirus. Eine sehr lukrative Angelegenheit für die, die an der Produktion dieses Virus oder vielmehr dieses Impfstoffes gegen diesen Virus beteiligt sind. Sie haben alle von Anthony Fauci gehört, dem medizinischen Experten hier in den Vereinigten Staaten, der ja immer seine interessanten Meinungen kundtut. Wussten Sie, dass er sehr stark finanziell an dieser Bill Gates-Kampagne beteiligt ist? Er hat ja seine Ideen immer wieder reduzieren müssen. Ursprünglich waren es Millionen, die sterben würden, dann waren es 200.000, 100.000, jetzt sind es mittlerweile 60.000, aber wenn jemand etwas dagegen sagt und gegen seine Aussagen vorgeht, dann wird er natürlich sofort denunziert. Und das ist leider in Deutschland auch der Fall und vielleicht sogar noch in stärkerem Maße. Nun, die Bild-Zeitung, ein Schmierblatt, wie wir alle wissen, die aber das schreiben, was die Leute gerne hören möchten. Denn wenn sie nicht das schreiben würden, was die Leute gerne hören möchten, dann würde ja niemand die Bild-Zeitung kaufen. Und die schrieben am 7. April etwas sehr Interessantes. Sie schrieben hier, dass die liebsten Reiseziele der Deutschen wie Dänemark, Österreich, Spanien und Italien ihre Grenzen dicht gemacht haben oder Quarantäne für alle Einreisenden verhängt haben. Und dann heißt es schlimmer noch, nicht mal zu Nord- oder Ostsee können sich die Deutschen retten. Mindestens bis weit nach Ostern haben Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sämtliche Pensionen und Ferienhäuser versperrt. Anreisende werden gnadenlos nach Hause geschickt, müssen mit Bußgeldern rechnen, wenn sie die Landesgrenze zu überqueren versuchen. Nun, alles das hat natürlich zu enormen Auswirkungen geführt, von dem wirtschaftlichen katastrophalen Niedergang, gerade auch der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreiches und aber auch in vielen Ländern von Europa, ganz zu schweigen. Aber es hat auch ganz persönliche Konsequenzen gehabt und hat es nach wie vor und sogar noch mehr. Die häusliche Gewalt hat krass zugenommen. Selbstmorde haben krass zugenommen. Interessant ist aber auch, dass es jetzt auch Berichte gibt, dass viele Menschen ganz merkwürdige Träume haben. Merkwürdige Träume, wo sie zum Beispiel diese Monsterwellen sehen, wo sie tödliche Spritzen sehen in diesen Träumen und was vielleicht noch interessanter ist, eine Masse von dünnen, weißen Würmern. Wo kommt das wohl her? Ich meine, solche Zwangsmaßnahmen, dass man quasi eingesperrt wird zu Hause, Hausarrest hat für vielleicht Monate hinweg, gehen ja nicht spurlos an jemandem vorüber. Gleichwohl sind fast 90% der Deutschen mit den Maßnahmen jedenfalls zurzeit einverstanden. Über 50% lehnen es ab, dass man diese Richtlinien oder diese Regulierungen bezüglich Kontaktverbotes aufhebt. Viele wollen sogar, dass die noch verstärkt werden. Und das hat dann zu den merkwürdigsten Konsequenzen geführt. Über Ostern, wie wir alle wissen, hat die Polizei in extremem Maße kontrolliert, mit Hubschraubern, mit Drohnen, ist über Parks geflogen, über Häuser geflogen, um ja auch festzustellen und sicherzustellen, dass da niemand irgendwelche Dinge tut, die gegen diese Richtlinien und Maßnahmen verstoßen würden. Petra Köpping von der SPD hat, sie ist ja in Sachsen tätig, hat gesagt, dass jemand, der sich nicht an die Quarantäne hält, ohne weiteres in eine Psychiatrie zwangsweise eingewiesen werden kann. Das hörte sich irgendwie sehr abenteuerlich an, bis dann heute, am 14. April, die Welt einen Bericht veröffentlichte. Und obwohl auch hier die Welt sich nicht gerade mit Ruhm beklickert hat, wie sie das dargestellt haben, der Bericht wurde auch in der Bild veröffentlicht, aber das ist gar nicht wert, darauf einzugehen. Das ist wieder das absolute Geschmierse, was man von der Bildzeitung erwarten kann. Aber hier, ich möchte kurz aus der Welt vorlesen. Da geht es darum, dass die Anwältin Beate Barner in die Psychiatrie eingewiesen worden ist. Das bestätigte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Mannheim. Barner sei am Sonntag in einer polizeilichen Maßnahme in einer Klinik vorgestellt und dort von einem Arzt begutachtet worden, sagte Norbert Schätzle vom Polizeipräsidium Mannheim. Und dann heißt es hier, dass Barner in den vergangenen Tagen mit einem Aufruf zu bundesweiten Demonstrationen und einem Eilantrag für die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen bekannt geworden sei. Die Anwältin aus Heidelberg hält die Corona-Regeln für überzogen und plädiert offensiv für deren Aufhebung. Ihrer Meinung nach sind durch diese Maßnahmen der Erhalt des Rechtsstaats, die Bewahrung der Grund- und Menschenrechte und der Erhalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Sie argumentiert, dass die Infektion für 95% der Bevölkerung harmlos verlaufe. Ich bin wirklich entsetzt und will mir nicht vorwerfen lassen, als Rechtsanwältin nicht gehandelt und den Rechtsstaat nicht mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigt zu haben, schrieb sie in einem Statement. Sie scheiterte jedoch mit ihrem Eilantrag. Und auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, hatte die Einschränkung der Grundrechte aufgrund der Corona-Krise zuletzt als angemessen bezeichnet. Und dann heißt es in dem Artikel, vor einigen Tagen war die Internetseite der Anwältin auf Anfrage der Polizei Mannheim zur Beseitigung der bestehenden Störung der öffentlichen Sicherheit gesperrt worden. Auf der Seite hatte sie unter anderem ihren Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht begründet. Oh, das darf ja nicht sein. Das entspricht ja nicht der herrschenden Meinung. Das entspricht ja nicht dem, was die Massenmedien an Panik schüren. Da darf man ja nicht irgendwie anderer Auffassung sein. Dann heißt es noch in dem Artikel, weil sie zu einer Demonstration gegen die bundesweiten Corona-Schutzmaßnahmen aufgerufen hat, ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen Aufruf zu einer Straftat gegen sie. Soweit sind wir bereits schon in Deutschland gekommen. Aber es wird noch schlimmer werden. Es wird auch noch schlimmer. Ursula von der Leyen hat jetzt auch gesagt, dass man gar keine Pläne machen soll für die Sommerzeit, weil man weiß ja gar nicht, ob es überhaupt da die Möglichkeit gibt, überhaupt zu verreisen. Schon mal gar nicht ins Ausland. Nun, einige sind sehr besorgt über das, was in Deutschland vor sich geht, wie unter anderem der FDP-Chef Christian Lindner. Und er sagte, die Art und Weise, wie unsere Freiheit gegenwärtig eingeschränkt wird, wird mit jedem Tag weniger verhältnismäßig. War seine Auffassung. Aber das ist nicht die herrschende Meinung. Die herrschende Meinung ist natürlich die, dass das alles total okay ist, akzeptiert werden muss. Hier hat mal die Bild-Zeitung einen interessanten Artikel veröffentlicht, und zwar am 7. April. Da schreibt sie, mehr als 90% der Deutschen akzeptieren die Kontaktsperren. Aber immer mehr Menschen sind genervt vom Irrsinn mancher Vorschriften. Bußgeld fürs Sitzen auf der Parkbank, Märkte offen, Kirchen dicht, Gottesdienst verboten, ins Kaufhaus gehen erlaubt. Es kann doch nicht sein, dass ich in den Baumarkt darf, aber Ostern nicht in den Gottesdienst. Dass ich mit 10 Kollegen im Büro schufte, aber verhaftet werde, wenn ich 2 Nachbarn einlade. Wenn sich Kunden in Getränkeläden drängeln, aber Beerdigungen maximal zu 5 erlaubt sind. Wenn jeder Supermarkt plötzlich Blumen verkauft, viele Blumenläden aber geschlossen bleiben müssen. Wenn die Polizei jahrelang Drogendealer ungeschoren lässt, jetzt aber jeden aufschreibt, der sich im Park sonnt. Und dann schreiben sie Folgendes, wer soll das verstehen? Kriminelle und Drogenhändler können seit Jahren in Parks ungestört dealen. Aber für Sonnenhungrige findet sich jetzt jederzeit eine Polizeistreife, die aufpasst, Strafzettel verteilt. CDU-Innenexperte Christoph de Vries. Normalen Bürgern Picknick und Sonnenbad verbieten, aber Drogendealer ihr schmutziges Geschäft verrichten lassen, da stimmt die Verhältnismäßigkeit mancherorts wie in Berlin nicht. Ja, aber eine einsame Stimme. Denn das Berliner Gericht hat jetzt verfügt, dass Gottesdienste nicht durchgeführt werden dürfen, weil das sei verhältnismäßig, das zu verbieten. Hier in Amerika werden Strafgefangene entlassen, manchmal sogar Kapitalverbrecher, weil ja sie sich im Gefängnis das Coronavirus einhandeln könnten. Die werden jetzt entlassen. Gleichzeitig werden Unschuldige, Millionen von Unschuldigen, zu Hause zwangsweise eingesperrt durch diese Anordnungen, dass man das Haus nicht verlassen darf. Weil man ja sonst vielleicht das Coronavirus erhalten könnte oder vielleicht, wenn man selbst krank ist, es weiter verbreiten könnte. Ist die Idee. Es wird aber noch mehr gesagt. AfD schrieb am 14. April, dass bei der schrittweisen Lockerung der Corona-Maßnahmen aus Sicht von Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, auch eine freiwillige Tracking-App eine wichtige Rolle spielen wird. Und dann sagt er hier, die Technik könne helfen, Kontaktpersonen in Sekunden zu benachrichtigen und Infektionsketten zu unterbrechen. Der SPD-Politiker sprach sich dabei für eine gesamteuropäische, einheitliche App aus. Damit leisten wir auch einen Beitrag, Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen in der EU schnell und dauerhaft wieder abzubauen. Im Juli wird Deutschland den Vorsitz der EU übernehmen, in dieser sich abspielenden Reihenfolge. Und dann heißt es, wenn das geschehen ist, dann wird man vielleicht so schrittweise daran denken, Reisebeschränkungen so allmählich vielleicht doch etwas abzubauen. Im Juli. Maas, heißt es im Artikel hier, plädierte zudem für hohe Datenschutzstandards beim Einsatz einer solchen App. Die EU müsse nicht die Big Brother-Methoden autoritärer Staaten kopieren, betonte er. Nun, Maas ist nicht jemand, der darüber großartig sprechen sollte. Denn zunächst einmal war in Deutschland sehr langsam, um überhaupt Maßnahmen einzuführen. Und dann ist Deutschland mal wieder von das eine Extrem in das andere Extrem gegangen. und haben ganz klar und deutlich autoritäre Maßnahmen jetzt erlassen. Absolut. Absolut. Keinerlei Diskussionsgrundlage hier. Aber die Deutschen haben sich wieder mal prädestiniert, gerade auch viele private Deutsche, wie das leider immer in Krisensituationen der Fall war. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich damals noch in Deutschland lebte. Da will jeder, oder jeder ist zu viel gesagt, aber da wollen viele, wollen dann selbst so Polizisten werden. Und das ist genau das jetzt auch passiert. Der Tagesspiegel schrieb am 12. April, die Bereitschaft zur Denunziation ist beängstigend. Und dann schreibt der Artikel. In Mecklenburg-Vorpommern, mit seiner gegen touristische Einwanderung gerichteten Corona-Politik, scheint die Bereitschaft besonders ausgeprägt, Regelverstöße anzuzeigen. Ausgerechnet in jenem Bundesland, das am dünnsten besiedelt ist und die geringsten Fallzahlen aufweist. Schon die alten Römer wussten, dass Recht, das man auf die Spitze treibt, zugleich höchstes Unrecht bedeuten kann. Die Super-Rechtsverordnungsausleger aus der zivilen Umgebung täten häufig besser daran, beobachtete Regelverletzungen durch Zeitablauf heilen zu lassen. Sie belasten die Behörden, statt dem Gesundheitsschutz zu dienen. Aber dann fährt der Artikel fort, Folgendes zu sagen. Denn nicht zu übersehen ist derzeit auch eine weitere Form der Überreaktion, nämlich die des Verordnungsgebers selbst. So hatte eben jenes Mecklenburg-Vorpommern den eigenen Einwohnern untersagt, in den Ostertagen an die Ostsee und die Seenplatten zu fahren. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat die Regelung außer Vollzug gesetzt. Ihre Logik war schlicht nicht zu erklären. Und es gibt viele Regelungen, die absolut nicht zu erklären sind und die auch unverhältnismäßig sind und damit verfassungswidrig sind. Aber wenn man das sagt, wie diese Anwältin, dann wird man am Ende noch in die psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Artikel fährt fort. Es bleibt dies ein seltenes Beispiel dafür, dass Gerichte Corona-Maßnahmen korrigieren. Sogar das Bundesverfassungsgericht ließ jetzt das fragwürdige Totalverbot von Gottesdiensten durchgehen. Offenkundig, aber ist jetzt schon. Vieles war, vieles ist nicht hinreichend differenziert, nicht verhältnismäßig. Ein ausgreifendes Meldeverhalten ist in solchen Zeiten allgemeiner Unsicherheit nur eines, noch beängstigender als sonst. Und das ist in der Tat der Fall. Das hat mich an die Gestapo-Methoden erinnert, im Dritten Reich, oder an die Stasi-Methoden in Ostdeutschland. Gerade was das Bespitzeln angeht, das Denunzieren angeht. Es wurde hier gesagt, ich glaube, das war sogar dieses ostdeutsche Bundesland, von dem ich eben sprach, zumindest war es ein Bundesland in Ostdeutschland, da gab es über 6.000 Denunzianten bereits, die da jetzt anriefen und da gesagt hatten, hier der Nachbar, derjenige, der hält sich nicht an diese Vorschriften. Und es geschah auf Einladung der Behörden, weil die sagten, oh, da sind wir aber sehr dankbar für diese Anrufe, weil wir können ja nicht überall sein. Da wird gesagt, ja, aber einen Polizeistaat haben wir in Deutschland nicht. Wir sind total demokratisch. Das hat man auch damals gesagt im Hinblick auf Hitler. Ja, der ist ja demokratisch gewählt worden. Es hieß, wir hatten die Deutsche Demokratische Republik. Da war nichts Demokratisches dabei. Aber so wurde es immer wieder gesagt. Nun, die Kirchen, sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche in Deutschland, haben sehr große Mitschuld an dem, was alles jetzt geschieht. Wenn die sich ein wenig auf die Hinterbeine gestellt hätten und denjenigen, in Anführungszeichen, abweichen innerhalb der katholischen und evangelischen Kirche, diesen Pasteuren und Pfarrern, die gesagt haben, nein, wir müssen uns aber trotzdem versammeln, unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften, wenn die unterstützt hätten, vielleicht hätte das Bundesverwaltungsgericht nicht die Maßnahme erlassen, die sie erlassen haben, und vielleicht hätte die Bevölkerung im Großen und Ganzen eine andere Position eingenommen, aber die haben das alles sehr unterstützt, unterstützen es nach wie vor. Hier ist ein Artikel über den Papst, Papst Franziskus, T-Online, schrieb, Papst Franziskus fordert in seiner Osterbotschaft mehr Solidarität in der EU. Mit anderen Worten, man muss noch mehr zusammenarbeiten, um diese Maßnahmen weiter durchzuführen, um den Coronavirus zu besiegen. Er sagte, die Europäische Union steht heute vor einer epochalen Herausforderung, von der nicht nur ihre Zukunft, sondern die der ganzen Welt abhängt. In Deutschland, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Letzing, die Corona-Pandemie könne sogar zum Glücksfall der Geschichte werden. Und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Heinrich Bedford Strohm, verteidigte das Verbot von Gottesdiensten mit Gläubigen. Ein Ostergruß per Handschlag oder eine herzliche Umarmung seien zum Feind des Lebens geworden, sagte er. Warum gebe ich dies hier als Vorbemerkung zu dem Thema der heutigen Predigt? Nun, was wir heute erleben, ist absolut ein Vorläufer dessen, was noch kommen wird. Und es spiegelt das Mahlzeichen des Tieres wider. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, denn alles das, was ich bislang mit Ihnen erörtert habe, wird sich noch in weiter größerem Maße ereignen, wenn sich das Tier manifestiert. Und es wird sich manifestieren mit Unterstützung der katholischen und auch der evangelischen Kirche. Die Geschichte der katholischen und evangelischen Kirche auch im Dritten Reich war ja alles andere als sehr lobenswert. Die haben ja ganz schön mitgemischt. Die haben zumindest nichts dagegen gesagt, nichts dagegen getan. Der Papst hat damals die katholischen Bischöfe in Deutschland aufgefordert, ja nichts zu sagen gegen Adolf Hitler, denn dann würde man ja damit die Mitglieder der katholischen Kirche gefährden. Nun, es gab Ausnahmen natürlich. Es gab Ausnahmen von Individuen, die sich dagegen verwahrt haben. Auch in der evangelischen Kirche war das so, zum Beispiel Bonhoeffer ein gutes Beispiel. Aber die meisten haben sich dem dann doch untergeordnet. Und die Organisationen haben ganz schön mitgemischt, waren ganz schön Teil der staatlichen Ordnungen und Verfügungen. Wir hatten jetzt bei einer der letzten Predigten einmal erlaubt, dass Kommentare abgegeben wurden. Normalerweise bin ich da nicht ein Freund davon. Und auch diesmal ist es wieder so geschehen. Dann kommen dann irgendwelche Burschen daher, die versuchen dann, ihren Senf, ihren blödsinnigen Senf, da einzubauen. Wollen dann versuchen, mehr oder weniger so die Webseite zu kidnappen. Und das ist natürlich dann blöd für diejenigen, die dann gute Bemerkungen abgeben wollen. Nicht Bemerkungen, die total biblisch unrichtig sind. Aber ich möchte auf einen Kommentar eingehen von jemandem, der Folgendes schrieb. Bald kommt die Entrückung der wahren Gläubigen und die Entrückung kommt keineswegs. Eine Entrückung gibt es nicht. Die Bibel sagt nichts davon, dass man da jetzt in den Himmel entrückt wird, bevor die große Trübsal beginnt. Das ist schon Quatsch. Aber er schreibt noch mehr. Er schreibt, Christen dürfen keinen Sabbat halten. Haben Sie das mitbekommen? Christen dürfen keinen Sabbat halten, sonst kommt er unter das Gericht des Galaterbriefes. Es gibt Dutzende Verse, die zeigen, dass wir den Sabbat nicht halten dürfen. Wissen Sie, dass das eine Definition des Mahlzeichen des Tieres ist? Es ist genau das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Den Menschen wurde verboten, den Sabbat zu halten, die heiligen Festtage zu halten, andere göttliche Gebote zu befolgen. Und das ist genau das, was uns das Mahlzeichen des Tieres, wie es jetzt wieder hochkommen wird, noch in verstärktem Maße, wie es aber eigentlich immer schon es gegeben hat, seitdem Kirche und Staat zusammengearbeitet haben, das ist genau das, was uns da jetzt mitgeteilt wird. In Offenbarung 13 wird hier einiges uns gesagt über das Tier und das Mahlzeichen des Tieres. Und daher meine Frage, haben Sie bereits schon das Mahlzeichen des Tieres angenommen? Vielleicht in Ihrem eigenen Geiste, mit Ihrer eigenen Gesinnung, mit Ihrer eigenen Haltung? In Offenbarung 13 werden genau genommen zwei Tiere beschrieben. Das erste Tier, ein Tier mit 10 Hörnern, 7 Häuptern, bezieht sich auf das ehemalige römische Reich und seine 10 Wiederauferstehungen. Nun, ich möchte jetzt nicht viel Zeit nehmen, darauf einzugehen. Wir haben in unseren Publikationen dies sehr detailliert beschrieben, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen römischen Reiches. Sodann Europa in der Prophezeiung und dann auch die Mysterien im Buch der Offenbarung. und alle diese Broschüren beschreiben ihn und belegen ihn und beweisen ihn aus der Bibel, dass in der Tat dieses erste Tier das wieder auferstandene Römische Reich ist, das 10-mal in Europa wieder auferstehen würde, und es ist bereits 9-mal wieder auferstanden. Diese letzte Auferstehung, die auch insoweit beschrieben wird, dass es 10 Nationen oder Nationengruppen geben wird, das sogenannte Kerneuropa, die dann ihre Macht, ihre Autorität diesem Tier geben wird, einem politischen, militärischen, wirtschaftlichen Führer, die entsteht zur Zeit. Aber das Tier hier in Offenbarung 13 bezieht sich sowohl auf das Reich und die Auferstehungen innerhalb dieses Reiches, als auch auf den endzeitlichen Führer. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist das zweite Tier, was auch beschrieben wird, im gleichen Kapitel, angefangen in Vers 11. Und hier geht es um ein religiöses Tier. Es bezieht sich auf die religiöse Macht und aber auch letztendlich auf den letzten Führer dieser religiösen Macht, der auch mit dem falschen Propheten identifiziert wird und dem Mann der Sünde im 2. Thessalonikerbrief. Und dieses zweite Tier wird Hand in Hand arbeiten mit diesem ersten Tier. Und wir lesen auch in Offenbarung 17, dass die religiöse Macht, die Frau, das Tier, diese europäische, wirtschaftliche, militärische Macht reitet. Man sieht hier diese Kombination, man sieht hier diese Idee der Zusammenarbeit. Nun, das ist nicht immer reibungslos verlaufen, es hat auch Konflikte gegeben zwischen diesen beiden Tieren, aber wenn es um diese Wiederauferstehungen ging, und wie gesagt, wir hatten in unserer Broschüre, im Buch der Offenbarung, das näher beschrieben, dass diese Wiederauferstehungen stattgefunden haben. Da gab es zunächst einmal 3 Wiederauferstehungen, nachdem das Römische Reich gefallen war, unter sogenannten germanischen, arianischen Führern und Leitern. Und dann kam die 4. Auferstehung unter Justinian, Kaiser Justinian, der dann das Christentum, mehr oder weniger das sogenannte Christentum, einsetzte in dem Reich. Und dann kam die Auferstehung unter Karl dem Großen, Otto dem Großen, Karl dem V., Napoleon und Hitler und Mussolini. Und die letzte Auferstehung steht bevor, ist dabei, sich zu entwickeln, in Europa. Und die letzten dieser Auferstehungen, die letzten 7, würden dann eine Zusammenarbeit darstellen zwischen Kirche und Staat. In unserer Broschüre, dem Mysterienbuch der Offenbarung, da möchte ich etwas daraus vorlesen. Da schreiben wir nämlich Folgendes. Offenbarung 13, die Verse 16 bis 17 erklärt, dass das Bild des zweiten religiösen Tieres, denn das zweite Tier würde ein Bild herstellen des ersten Tieres, dass dieses Bild die Menschen dazu bringen wird, ein Zeichen des ersten Tieres an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn zu machen. Ohne dieses Zeichen werden sie nicht kaufen oder verkaufen können. Und das wird ja in Offenbarung 13, die Verse 16 bis 17 beschrieben. Lesen wir es uns kurz durch. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen. Die Lutherbibel 2009 schreibt ein Malzeichen. An ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat. Nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Nun schauen Sie einmal, heute sieht es ähnlich aus. Man hat zwar nicht unbedingt jetzt ein Zeichen in diesem Sinne, aber wenn einem gesagt wird, Sie haben kein Geschäft, das wichtig ist, dann müssen Sie es schließen. Dann kann dort keiner kaufen oder verkaufen. Interessant, wie das alles schon ein Vorläufer ist von dem, was wir erleben werden, in großem Maß. In Offenbarung 14 und Vers 9, da wird Folgendes gesagt. Ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet, und sein Bild, also sowohl das Tier als auch das Bild, um es gleich zu sagen, ist eine Kopie des ersten Tieres, mit anderen Worten, die Kirche würde eine Regierungsform etablieren, die dem ersten Tier nachgebildet ist. Sie würde dann dieses Bild sein, dieses Abbild. Also beide Tiere hier werden beschrieben als 2 Mächte. Und es heißt, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild, es geht um das Reich, es geht aber auch um die letzten Führerpersönlichkeiten dieses Reiches, um das Tier, die Persönlichkeit und den falschen Propheten. Und wer das aber tut, und er nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand an, dem wird etwas geschehen, wie es heißt. Aber wenn wir zurückkehren zur Offenbarung 13 und Vers 8, da wird gesagt, alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Es heißt ja ihn, auch richtig im Griechischen heißt es so, nicht es. Man würde meinen, das Tier, man würde es anbeten, aber es heißt, man würde ihn anbeten, weil es sich hier jetzt auf die Persönlichkeit, die endzeitliche Persönlichkeit konzentriert. Alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Oh, hier ist jemand, der uns führt, der uns leitet, der eine wirkliche herrschaftliche Position einnimmt. Dem müssen wir folgen. Alle, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Alle, die keine wahren Christen sind, werden diesem Tier, wenn es sich manifestiert, nachfolgen, werden es anbeten. Wir lesen auch in Vers 14, Offenbarung 13 und Vers 14. Es verführt, das ist jetzt dieses zweite Tier, es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die sie tun, vor den Augen des Tieres, ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier, nicht das, wie es hier heißt, das die Wunde vom Schwert hat und lebendig geworden ist, sondern im Griechischen heißt es der. Auch hier wird auf die endzeitliche Führerpersönlichkeit, diese militärische Führerpersönlichkeit angesprochen. Der wird nämlich auch eine Wunde erhalten. Man wird meinen, diese Person ist nicht mehr tonangebend in der Politik, sagen wir einmal. Und auf einmal kommt diese Person dann wieder wie aus der Asche heraus, aus dem Abgrund der Asche. Und die werden dann sich verwundern. Es sieht so aus, dass sowohl das Tier als auch der falsche Prophet Wunder verbringen können. Sie kommen beide aufgrund der Herrschaftsstruktur von Satan an die Macht, werden sich insoweit manifestieren. Was hat es nun mit diesem Zeichen auf sich? Wir sagen weiter in unserer Broschüre, dieses Zeichen des ersten Tieres wird eindeutig in der Bibel mit dem Verstoß gegen Gottes Gebot der Sabbathaltung assoziiert. Und dann geben wir hier viele Schriftstellen an, die möchte ich Ihnen jetzt kurz auch zitieren. Aber wie ich Ihnen gleich zeigen werde, es geht nicht nur alleine um den Verstoß gegen den Sabbat. Das ist beinhaltet, aber es geht nicht nur alleine darum. Aber schauen wir uns einmal 2. Mose 31 an. 2. Mose 31 und Vers 13. Sage den Israeliten, haltet meine Sabbate, Plural. Wenn von Sabbaten die Rede ist, geht es um den wöchentlichen Sabbat und um die heiligen jährlichen Festtage. Es gibt 7 an der Zahl. Die werden nämlich auch Sabbate genannt in der Bibel. Beides sollte gehalten werden. Es geht hier um die Israeliten. Jetzt sagt man auch, das war ja lediglich für die Israeliten gedacht. Nein, Sie, wenn Sie ein wahrer Christ sind, sind ein geistlicher Israelit. Wussten Sie das? Wenn Sie kein geistlicher Israelit sind, wenn Sie kein geistlicher Jude sind, sind Sie kein Christ. Sagt die Bibel ganz eindeutig. Haltet meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht. Ein Zeichen. Hesekiel Kapitel 20 und Vers 20. Das ist das wahre Zeichen, das wir haben sollten, das uns identifiziert als wahre Christen, das uns Gott kenntlich macht. Gott identifiziert sich uns gegenüber als der wahre Gott. Nicht das Mahlzeichen des Tieres, das genau das Gegenteil von dem symbolisiert. In Hesekiel Kapitel 20 und Vers 20. Meine Sabbate, wiederum Plural, sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Diejenigen, die die Sabbate nicht halten, wissen das nicht. Sie haben nicht den wahren Gott. Sie haben diese Identifikation nicht. Deswegen ist das, was diese Person da uns da mitgeteilt hat auf unserer Webseite, totaler Blödsinn. Totale Unwissenheit. Dieser Mensch versteht nichts von dem, was die Bibel lehrt. Und will dann andere belehren. Wir lesen weiter in Jesaja Kapitel 56. Jesaja 56 und Vers 2. Wohl dem Menschen, jetzt heißt es auf einmal nicht mehr Israelit, nein, es gilt für alle Menschen. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt. Und seine Hand, schauen Sie, Mahlzeichen, Stirn und Hand, und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Am Sabbat soll man eben gerade nicht arbeiten, soll man nicht seine Hand dazu benutzen zu arbeiten, soll in seiner Stirn, in seinem Gedankengang das Verstehen. Aber das Mahlzeichen sagt genau das Gegenteil. Ja, man soll am Sabbat, man muss am Sabbat halten, wenn man oder arbeiten, wenn man den Sabbat hält, dann ist man verflucht, wie diese Persönlichkeit davon sich gab. Genau das, was das Mahlzeichen uns sagt. Schauen wir uns Jesaja 58 und Vers 13 an. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst, an meinem heiligen Tage, sagt Gott, wann hat der Sabbat aufgehört, heilig zu sein? An meinem heiligen Tage. Und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt. Wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest. Vielleicht hat der Bursche, der da auf unserer Webseite da was von sich gegeben hatte, sogar noch am Sabbat von sich gegeben, weiß ich nicht. Leeres Geschwätz war es oder so. Das heißt, dann wirst du deine Lust haben am Herrn, sonst nicht. Sonst nicht. Lesen wir weiter. In Amos Kapitel 8. Amos Kapitel 8. Und Vers 5. Das ist das, wie die Einstellung heute ist bei vielen. Die sprechen, wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn feilhalten können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen. Mit anderen Worten, die können nicht warten, bis der Sabbat vorüber ist. Ich spreche jetzt nicht von wahren Christen, aber ich spreche auch von denen, die den Sabbat halten, weil sie meinen, sie müssen ihn halten, aber nicht verstehen, warum und mit einer total falschen Einstellung es tun. Können nicht warten, andere dann wieder übervorteilen zu können, wenn dann der Sabbat vorbei ist. Diese Heuchelei wird in der Bibel immer und immer wieder erwähnt. In 2. Mose, Kapitel 16, Vers 23. Das ist, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Deswegen ist der Freitag der Vorbereitungstag für den Sabbat. Meine, der Sabbat ist die Zeitspanne von Freitagssonnenuntergang bis Samstagssonnenuntergang, um das klarzustellen. Man soll sich am Sabbat irgendwie nicht mit diesen Dingen abgeben müssen, deswegen sollte man am Freitag, dem Vorbereitungstag, sich auf den Sabbat vorbereiten. Vers 26 im gleichen Kapitel. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber der 7. Tag ist der Sabbat. An dem wird nichts da sein, sagt Gott. Es ging hier um das Manna. Interessant ist es nur. 2. Mose 31, Vers 15. Wie sich Menschen immer wieder von dem abwenden, weil sie meinen es besser zu wissen. 2. Mose 31, Vers 15. 6 Tage soll man arbeiten. Aber am 7. Tage ist Sabbat ein heiliger Ruhetag für den Herrn. Das heißt hier ein heiliger Ruhetag für den Herrn. Die Lutherbibel 2009 schreibt, ein Sabbat der Ruhe, heilig dem Herrn. Ja, meinen Sie, die ist dann nur dem Herrn heilig, wenn es um Juden geht? Wenn es um Israeliten geht? Was für ein Irrsinn wäre das? Was für ein Unfug wäre das? In der Bibel wird die rechte Hand mit Arbeit verbunden. Im Psalm 137, da lesen wir in Vers 5. Psalm 137 und Vers 5. Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen, sagt hier die revidierte Lutherbibel 2017, aber die Lutherbibel 2009 schreibt akkurater, dann soll meine rechte Hand verdorren. Die rechte Hand, mit der man etwas tut. Das Mahlzeichen sagt uns, man tut etwas dann am Sabbat, man darf es nicht am Sonntag tun. Gott sagt uns, man tut es eben gerade nicht am Sabbat, aber am Sonntag kann man es ruhig tun, weil der erste Tag der Woche ist nichts weiter als ein normaler Tag in den Augen Gottes. Die Stirn ist der Sitz der Gedanken. In Hesekiel Kapitel 3. Hesekiel Kapitel 3 und Vers 8. Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Mit anderen Worten, lass dich von denen nicht in irgendeiner Form beeinflussen, verwirren oder dazu bringen, dass du Kompromisse schließt. Kapitel 9 und Vers 4 im Buch Hesekiel. Hesekiel Kapitel 9 und Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Einige seufzen und jammern heute über das, was in der Welt geschieht, diese Gräuel, dass man unschuldige Menschen einsperrt, in Hausarrest bringt, aufgrund von Ideen, wie die Idee des Coronavirus, die gar nicht substantiiert sind. Mehr und mehr, gerade hier in Amerika, Verfassungsschützer sagen uns ja nun, diese Ideen, diese Statistiken, die ohnehin immer wieder revidiert werden, die entsprechen ja dem Ermessen der Ärzte. Die sagen uns, ob jemand am Coronavirus gestorben ist oder nicht. Und vielfach ist Interpretation. Ein Verfassungsrechter sagte, ja, wenn jemand wenn einer den Coronavirus hat und stirbt dann in einem Autounfall, da heißt er, ist am Coronavirus gestorben. Weitaus mehr Leute sterben an der Grippe. Das ist nun mal eine Tatsache, als diejenigen, die am Coronavirus gestorben sind. Ich meine, das kann man jetzt ablehnen, das kann man jetzt leugnen, aber da beißt keine Maus den Faden davon ab. Das ist ganz klar statistisch erwiesen. In Offenbarung Kapitel 7. Da lesen wir in Vers 3. Offenbarung Kapitel 7 und in Vers 3. Da heißt es, tue der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Das ist der Sitz der Gedanken. Die haben die richtigen Gedanken, die haben diese Assoziation, diese enge Verbundenheit mit Gott. Die werden beschützt werden hier vor den Plagen, die kommen werden. Diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben, die werden nicht beschützt werden von Gott, im Gegenteil. Über die wird Gottes Plagen ausgegossen werden. Und sie möchten nicht, das kann ich Ihnen versichern, dann solche sein, die diese Plagen erdulden müssen. In Offenbarung Kapitel 22 und Vers 4, wenn alles geschehen ist, was geschehen muss, was den Menschen angeht, dann heißt es Folgendes hier. Sie werden sein Angesicht sehen, wenn Gott herunterkommt auf die neue Erde, Gott der Vater. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Sein Name. Nicht der Name des Tieres, nicht der dieses falsche Malzeichen. Nein, nein, die werden nicht dann im neuen Jerusalem sein. Diejenigen, die das angenommen haben und dann nicht bereuen werden. Wir fahren in unserer Broschüre fort. Uns wird gesagt, dass das kleine Horn, die römisch-katholische Kirche, versuchen wird, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Und wir verweisen dann auf Daniel Kapitel 7 und Vers 25, denn dieses zweite Tier, von dem wir eben gehört haben, wird auch das kleine Horn genannt im Buch Daniel. In Daniel 7 und Vers 25 wird davon gesprochen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. In Jesaja 24, von welchen Festzeiten, von welchem Gesetz ist hier wohl die Rede? Jesaja 24 und Vers 5. Zunächst einmal wiederum aus der revidierten Lutherbibel 2017. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie haben, heißt es hier, die Gesetze übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Aber die Lutherbibel 2009 schreibt akkurater, sie übertreten das Gesetz, ändern die Gebote. Was für ein Gesetz? Was für ein Gesetz, das sich mit Festzeiten abgibt? Nun, es ist das Gesetz Gottes hinsichtlich seiner heiligen Festtage, dem wöchentlichen Sabbat und den jährlichen Sabbaten. Wir sagen hier, die römische Kirche hat den Kalender in Europa geändert. Das ist Ihnen vielleicht noch gar nicht aufgefallen. In den Kalendern heute wird der Sonntag als der letzte Tag der Woche angegeben, der es natürlich nicht ist. Es ist der Sabbat, der letzte Tag der Woche sein sollte. Der Kalender hier in Amerika haben es nach wie vor richtig, aber in Europa hat man ganz klammheimlich diese Änderung vorgenommen, um die Menschen auch insoweit zu verführen und zu sagen, ach ja, der Sonntag, ja, das ist ja der letzte Tag, das ist ja der siebte Tag. Und das heißt, du sollst den Feiertag heiligen, damit ist jetzt der Sonntag gemeint. Totale, niederträchtige, heuchlerische Begehungsweise, natürlich von Satan inspiriert, um die Menschen dazu zu bringen, Gottes Sabbat zu verleugnen. Wir sagen hier, die römische Kirche hat den Kalender in Europa geändert, der den Sonntag als den letzten Tag der Woche und nicht den Samstag oder Sabbat als den siebten Tag bestimmt. Sie befiehlt, dass Christen am Sonntag ruhen sollen. Nun, die Gesetze, die gibt's, die sind vielleicht nicht irgendwie immer jetzt durchgeführt worden, aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich als Anwalt in Deutschland gearbeitet habe, da gab es also diese Gesetze, je nachdem, wo man da jetzt war, da durfte am Sonntag gewisses nichts getan werden. Und wehe ihnen, wenn sie dann doch etwas taten. Wir durften zum Beispiel die Waschanlagen für Autos, mussten da damals geschlossen bleiben. Das hat sich vielleicht ein bisschen relativiert. Geschäfte mussten geschlossen bleiben, hat sich vielleicht etwas relativiert. Ich sage ihnen, das wird genauso wieder so kommen. Und noch viel schlimmer. Viel schlimmer. Es heißt hier, sie befiehlt, dass Christen am Sonntag ruhen sollen. Und es wurde in der Vergangenheit angeordnet, dass am Samstag alle arbeiten mussten. Die durften den Sabbat nicht halten. Und diese Persönlichkeit da auf unserer Webseite da ihren Stuss davon sich gibt. Und wir sagen hier, wir werden so etwas Ähnliches in naher Zukunft wieder erleben. Das Bildnis wird das erste Tier, die letzte Wiederauferstehung des früheren Römischen Reiches, dahingehend beeinflussen, gerichtlich anzuordnen, dass alle Menschen am Sabbat arbeiten müssen, während die Arbeit am Sonntag ausdrücklich verboten wird. Wie schon in der Vergangenheit wird es dadurch den Tod wahrer Christen verursachen. Das hatten wir in Offenbarung 13 und Vers 15 ja gelesen, wo es heißt, es macht, dass sie alle das Zeichen anbeten müssen und ansonsten würden sie getötet werden. Offenbarung 13, Vers 15 hat er das gesagt. Das Bild, mit anderen Worten, ist das Abbild des ersten Tieres. Und das wird auch angebetet. Das Tier wird angebetet und dieses Bildnis des ersten Tieres, das zweite religiöse Tier, wird ebenfalls angebetet. Und dann sagen wir Folgendes. Es mag vielleicht schwierig sein, sich vorzustellen, wie in unserem kultivierten Zeitalter der Rationalität und Aufgeklärtheit Christen tatsächlich durch europäische Regierungen verfolgt werden. Jetzt in diesem panikbeherrschten Europa und der Welt ist es vielleicht nicht mehr ganz so schwierig, sich das vorzustellen. Das heißt ja auch Veranlassung einer religiösen Macht hin. Und zwar auch dafür, dass sie den Sabbat halten und sich weigern, an diesem Tag zu arbeiten. Aber wir sollten nicht vergessen, was vor weniger als 70 Jahren in Europa mit den Juden und anderen unpopulären religiösen Gruppen geschah. Zu jener Zeit verfolgte die Regierung erfolgreich viele unschuldige Opfer, während mächtige religiöse Organisationen dem einfach untätig zusahen, sprich die katholische und die evangelische Kirche. In der Zukunft jedoch wird Religion tatsächlich einen aktiven Anteil an der Verfolgung spielen, wie sie jetzt bereits schon einen aktiven Anteil daran haben, diese Coronavirus-Maßnahmen zu unterstützen. Dass Satan in dieser schrecklichen, noch zukünftigen Verfolgung stecken wird, können wir sicher davon ausgehen, dass es geschehen wird. Noch wichtiger ist, dass Gott in seinem Wort deutlich prophezeit, dass es stattfinden wird. Und es gibt viele Stellen, die von einem Martyrium der Heiligen, der wahren Christen, sprechen. Auch und gerade in Europa, in Deutschland, in Österreich. Schauen Sie, das Tier ist eine Persönlichkeit mit deutscher oder österreichischer Herkunft. Und das dürfen wir bei alledem nicht vergessen. In Offenbarung 6 lesen wir die Verse 9 bis 11. Offenbarung 6 und Vers 9. Als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und dann werden hier die symbolisch so dargestellt, dass sie jetzt also fragen, ja, wie lange soll das noch gehen? Vers 11, und es wurde ihnen gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, das eben für Gerechtigkeit steht. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten, wie sie in einem kommenden Martyrium, zur Zeit der sogenannten großen Trübsal. Offenbarung 17, Vers 6. Es geht hier um die Hure Babylon, dieses babylonische System. Ein System, gerade auch in Europa sich bildend, aus Religion und aus Staat zusammengefasst, aber auch wirtschaftlich, militärisch, politisch, religiös, alles zusammengefasst. Dieses gesamte System wird hier beschrieben. Und dieses System, wie es auch in der Vergangenheit der Fall war, wird nach wie vor insoweit wie folgt beschrieben. Ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Eine Verfolgung durch den Staat und die Kirche zusammengefasst wird stattfinden. Das ist klar und deutlich in der Bibel prophezeit und ich kann Ihnen das nicht vorenthalten und will es auch nicht. Offenbarung 18, Vers 24. Das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden, in dieser babylonischen Stadt, die auch auf 7 Hügeln erbaut ist, wie es in Offenbarung 17 geschrieben steht, ist in ihr gefunden worden, weil die verantwortlich sein wird. Und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Sind das jetzt Fantasien von Johannes, der sich das alles so ausgedacht hat? Ich meine, er hat diese Botschaft erhalten von einem Engel, der sie erhalten hat, von Jesus Christus, der sie erhalten hat von Gott dem Vater. Offenbarung 19, Vers 2. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und dann in Matthäus Kapitel 24, auch da wird klar und deutlich von einem kommenden Martyrium gesprochen. Und es ist Christus, der es uns sagt. Matthäus 24, die Verse 9 bis 13. Sie werden euch der Bedrängnis überantworten oder der Trübsal, wie die Lutherbibel 2009 es bringt. Und sie werden euch töten. Euch, seine wahren Jünger. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Wie? Die unterstellen sich nicht unserer Regierung, unseren Maßnahmen, unseren Regulierungen? Die müssen denunziert werden. Denen muss man das Handwerk legen. Die Behörden müssen davon in Kenntnis gesetzt werden. Jetzt kommen wieder die selbsternannten Spitzler und Spitzel, die da schön damit mischen. Und dann werden viele zu Fall kommen, heißt es, und werden sich untereinander verraten. Sie werden sich untereinander verraten. Die werden auch noch dann zu Denunzianten werden, wie es scheint. Und sie werden sich untereinander hassen. Und dann werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes, es geht um das Gesetz Gottes, die Gesetzesübertretung, das Gesetz, das ihnen sagt, sie müssen den Sabbat halten. Wenn sie es nicht tun, sind sie ein Sünder. Und wenn sie diese Sünde nicht bereuen, werden sie sterben, den ewigen Tod. Nicht, oh, man darf ihn nicht halten, im Gegenteil, sie müssen ihn halten. Aber die Missachtung des Gesetzes, die wird überhand nehmen. Und dann wird die Liebe in vielen erkalten. Man hat dann keine Liebe mehr zu Gott. Man hat dann nicht mehr Gottes Liebe in sich. Aber wer beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, nicht jemand, der vorher aufgibt. Gott warnt uns davor, das Tier oder sein Bildnis anzubeten und ein Zeichen an unserer Stirn und in unserer Hand zu erhalten. Wenn wir es zulassen, dann werden wir vom Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und damit möchte ich jetzt auf eine andere Broschüre von uns eingehen, Europa in der Prophezeiung. Und da werde ich einiges jetzt daraus vorlesen, in der Zeit, die mir noch bleibt. Denn es geht nicht nur um den Sabbat. Es geht um alle göttlichen Anordnungen, die durch das Tier verboten werden. Und Sie müssen sich auch jetzt bereits schon die Frage stellen, was sind die Anordnungen Gottes, die mir heute gebieten, etwas zu tun oder nicht zu tun. Aber es geht natürlich auch um den Sabbat. Und ich möchte Ihnen ein wenig über das jetzt vorlesen, was wir in unserer Broschüre geschrieben haben, über das Mahlzeichen des Tieres. Wir sagen, beachten Sie, was der Historiker Will Durand in seinem Buch The Age of Faith, in seinem berühmten Werk The Story of Civilization, über den Kodex von Justinian schreibt. Justinian, wie ich eben sagte, der war die 4. Auferstehung des Römischen Reiches, oder man kann es sagen, die 1. Auferstehung des sogenannten Heiligen Römischen Reiches, wo dann diese Kombination stattfand zwischen Kirche und Staat. Dieser Kodex machte das orthodoxe Christentum zum Gesetz. Es begann mit der Deklaration der Dreieinigkeit. Es erkannte die kirchliche Führerschaft der römischen Kirche an und befehligte allen christlichen Gruppierungen, sich ihrer Autorität unterzuordnen. Rückfällig werdende Heretiker sollten hingerichtet werden. Und jetzt passen Sie gut auf. Andere Dissenter sollten mit der Beschlagnahme ihrer Güter bestraft werden und es wurde verhängt, dass sie nicht mehr in der Lage sein sollten, zu kaufen oder zu verkaufen. Das hört sich sehr vertraulich an jetzt, nachdem wir das alles mit ihnen besprochen haben, zu erben oder zu vererben. Sie waren von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Es wurde ihnen verboten, sich zu treffen. Keine Versammlungen mehr. Sehen Sie, wie das heute bereits schon ein Vorläufer ist von dem, was kommen wird? Keine Versammlung mehr. Kirchen dürfen sich nicht mehr versammeln. Und es wurde ihnen untersagt, orthodoxe Christen für Schulden vor Gericht zu bringen. Oh nee, man darf ja nicht Christen jetzt verklagen. Der Sabbat wurde nicht für die Israeliten gemacht, jedenfalls nicht ausschließlich, denn als der Sabbat gemacht wurde, gab es noch gar keine Israeliten. Gott hat den Sabbat erschaffen, als er den Menschen schuf, als er Adam und Eva schuf. Wie diejenigen von Ihnen, die die Bibel kennen, wissen, und diese Persönlichkeit, die da ihren Stuss von sich gab, kennt offensichtlich die Bibel nicht. Denn sonst müssten sie ja wissen, dass der Sabbat lange vor einem Israeliten bereits erschaffen war. Aber Christus sagt es ja auch selbst in Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2 und in Vers 27. Da heißt es, er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Nicht um des Israeliten willen, aber wenn Sie ein wahrer Christ sind, sind Sie ein geistlicher Israelit, wie ich Ihnen sagte. Und natürlich hat Gott später auch für die Israeliten wiederum die 10 Gebote, die schon seit Anfang der Schöpfung des Menschen bestanden, in Erinnerung gebracht. Die waren in Ägypten gewesen, hatten alles das vergessen. Unter anderem den Sabbat. Aber der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Aber eine bessere Übersetzung ist die Lutherbibel 2009, die sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Für den Menschen. Sie sollen ihn halten. Ein Geschenk Gottes. Sie wenden sich gegen Gott, wenn sie es nicht tun. Hebräer Kapitel 4 und Vers 9 enthält eine interessante Stelle über den wöchentlichen Sabbat. Da heißt es hier zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel 2009 übersetzt, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Nun, die New King James Bible sagt, das Gleiche, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, aber das griechische Wort für Ruhe ist das Wort Sabbatismus. Und es bedeutet wörtlich das Halten des Sabbats. Sabbatismus. Wenn Sie die Schlachterbibel zu Rate ziehen, dann werden Sie feststellen, dass die in der Tat von dem Sabbat sprechen. Ich habe hier einen kurzen Auszug, da heißt es Ruhe. Zu Hebräer 4, Vers 9. Hier wird ein anderes griechisches Wort für Ruhe eingeführt, das Sabbatruhe bedeutet. Der Schreiber wählte dieses Wort, um die Aufmerksamkeit des Lesers zurück auf den in Vers 4 erwähnten siebten Tag zu lenken und die Erklärung in Vers 10 einzuleiten, ruht auch selbst von seinen Werken gleich wie Gott von den Seinen. Geht um den wöchentlichen Sabbat. Die Elberfelder Bibel, die Mengebibel, schreiben auch nicht Ruhe, sondern Sabbatruhe. Am besten bringt es die Lamser-Übersetzung, die schreibt, es ist deshalb die Pflicht von Gottes Volk, den Sabbat zu halten. So sagt es hier Hebräer Kapitel 4 und Vers 9 und der Autor war kein anderer als der Apostel Paulus, der das schrieb. Aber fahren wir fort, aus unserer Broschüre zu zitieren. Cox schrieb zu Zeiten von König Charles I. von England, es ist nirgendwo aus der Heiligen Schrift ersichtlich, dass der Samstag nicht mehr zu halten ist oder sich in den Sonntag verwandelt hat. Deshalb musste die Kirche, er spricht hier von der katholischen Kirche und dann auch von der evangelischen Kirche, die sich dem gefügt hat, deshalb musste die Kirche die Umwandlung des einen Tages und die Einsetzung des anderen Tages autorisiert haben. Isaac William, Doktor der Theologie der anglikanischen Kirche, schreibt Folgendes. Wo wird uns in der Heiligen Schrift gesagt, dass wir den ersten Tag der Woche überhaupt halten sollen? Uns wird befohlen, den siebten Tag zu halten. Aber nirgendwo wird angeordnet, dass wir den ersten Tag zu halten haben. Wir halten den ersten Tag der Woche anstelle des siebten aus demselben Grunde heilig, aus dem wir auch die vielen anderen Dinge befolgen. Nicht aufgrund der Bibel, sondern weil es die Kirche angeordnet hat. Das sollte jetzt diese Persönlichkeit, die diesen Stuss davon sich gegeben hat, auf unserer Webseite mal hinter die Ohren schreiben. Vielleicht kriegt er dann ein bisschen Ahnung von dem, worum es hier eigentlich geht. John Milton schrieb, es ist bestimmt viel sicherer, den siebenten Tag gemäß der ausdrücklichen Anordnung von Gott zu halten, als mit der Berechtigung bloßer menschlicher Mutmaßung den ersten zu akzeptieren. Ein deutscher Kommentator, Dr. Eck, schrieb sogar schon im Jahre 1553, die Kirche hat Kraft ihrer eigenen Machtbefugnis und nicht aufgrund der Heiligen Schrift die Einhaltung des Samstags auf den Sonntag verschoben. Wenn Sie mir jetzt zuhören, die Sie vielleicht noch nie etwas von dem Sabbat und der Sabbateinhaltung gehört haben, ja, geht das alles dann bei Ihnen so vorbei? Geht das ins eine Ohr rein, das andere wieder raus? Oder beginnen Sie ein wenig jetzt nachzudenken? Ja, Moment mal, wenn die das alles zugeben und noch viel mehr wird zugegeben, ja, warum halte ich überhaupt dann den Sonntag? Oder besser noch gefragt, warum halte ich eigentlich den Samstag dann nicht als den wöchentlichen Sabbat? Der Schweizer Reformator John Calvin gab zu, dass die Bibel die Haltung des Sabbats lehrt und nicht des Sonntags. Aber wie Martin Luther war auch er nicht bereit, zur Heilighaltung des Sabbats zurückzukehren. Luther sagte, ja, die Argumente für den Sabbat sind sicherlich weit überzeugender als für den Sonntag, aber um einen unnötigen Aufruhr im Volke zu vermeiden, sollte es bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben. Im Jahr 1845 bemerkte der amerikanische Kirchenälteste Prebo, hiermit sehen wir Daniel 7, Vers 25 erfüllt, die Stelle, die wir eben gerade gelesen haben, das kleine Horn. Das kleine Horn, welches Zeiten und Gesetze ändert. Deshalb komme ich zu der Schlussfolgerung, dass alle diejenigen, die den ersten Tag als Sabbat halten, Sonntagsanbeter des Papstes und Brecher von Gottes Sabbat sind. Christina Tollengeren, eine deutsche Märtyrerin des 16. Jahrhunderts, stellt in Bezug auf die heiligen Tage und auf Sonntage fest. In 6 Tagen hat der Herr die Erde gemacht. Am 7. Tage ruhte er. Die anderen heiligen Tage, und sie meint damit jetzt Tage wie Ostern, Weihnachten, Neujahr und so weiter, wurden von Päpsten, Kardinälen und Erzbischöfen eingesetzt. Die katholische Kirche hat einen Katechismus herausgegeben und da heißt es über diesen Katechismus, im Jahr 1946 wurde das geschrieben wie folgt. Frage: Warum halten wir den Sonntag und nicht den Samstag? Antwort: Wir halten den Sonntag anstelle des Samstages, weil die katholische Kirche die Feierlichkeit vom Samstag auf den Sonntag übertragen hat. Frage: Aufgrund welcher Autorität ersetzte die Kirche den Samstag mit dem Sonntag? Antwort: Die Kirche ersetzte den Samstag mit dem Sonntag aufgrund der Fülle von jener göttlichen Macht, welche Jesus Christus ihr erteilt hat. Damit wird darauf hingewiesen, dass Christus gesagt hat, was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein, was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Aber Christus hat niemals davon gesprochen, dass irgendein Mensch das Recht hätte, Gottes Gesetz aufzulösen. Christus sagt, ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Warum sagen uns dann diese besser wissenden Theologen, Christus sei gerade gekommen, um das Gesetz aufzuheben? Mit anderen Worten, er sagt, ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern aufzuheben. Im späten 19. Jahrhundert forderte der katholische Erzbischof James Cardinal Gibbon die Protestanten heraus, aufgrund ihrer Weigerung, die Autorität der römisch-katholischen Kirche in biblischen Fragen anzuerkennen. Und er sagte Folgendes, und es ist im Jahre 1893 in Catholic Mirror erschienen. Und ich habe eine Kopie von diesen Aussagen. Entweder Protestantismus und die Heilighaltung des Samstags oder Katholizismus und das Halten des Sonntags. Ein Kompromiss ist unmöglich. Werden Sie, er meinte Protestanten, den Sabbat des Herrn halten, den siebenten Tag entsprechend der Heiligen Schrift? Oder werden Sie den Sonntag halten, gemäß den Traditionen der katholischen Kirche? Gottes schriftliches Wort ordnet seine Anbetung in der Heilighaltung des Samstags an, uneingeschränkt, wiederholt und mit äußerstem Nachdruck, sogar mit der klarsten Androhung des Todes für denjenigen, der nicht gehorcht. Dieser Lehrer, er spricht jetzt hier von der Bibel, verbietet aufs Äußerste jegliche Änderung dieses Tages aus Gründen von höchster Wichtigkeit. Und dann fährt er fort, Folgendes zu sagen. Die katholische Kirche änderte den Tag von Samstag auf Sonntag. Das ist ein katholischer Geistlicher, ein katholischer Erzbischof, der das zugibt, ganz eindeutig zugibt. Die meisten Katholiken haben das vielleicht noch nie gehört oder machen sich gar keine Gedanken darüber. Und die Protestanten latschen hinterher. Machen sich auch keine Gedanken darüber. Aber der Erzbischof hat einiges Interessantes hier gesagt. Er sagt, die katholische Kirche änderte den Tag vom Samstag auf den Sonntag Kraft ihres göttlichen Auftrags. Und dieses vor über 1000 Jahren, bevor es überhaupt einen Protestanten gab. Die protestantische Welt empfand bei seiner Entstehung den christlichen Sabbat, jetzt spricht er vom Sonntag, nennt den jetzt christlichen Sabbat, diesen christlichen Sabbat als zu fest verwurzelt, um seiner Existenz zuwiderzulaufen. Sie wurde deshalb gezwungen, sich dem Arrangement zu fügen, hiermit andeutend, dass die katholische Kirche das Recht hatte, den Tag zu ändern, aber nicht in den Augen Gottes. Und das seit über 300 Jahren. Der christliche Sabbat, also der Sonntag, ist deshalb bis zu diesen Tagen die anerkannte Schöpfung der katholischen Kirche. Die Protestanten erkannten die Heilige Schrift als ihren alleinigen Lehrer an, sagen sie, nur alleine die Schrift, welche sie kaum angenommen auch so schnell wie möglich wieder fallen ließen. Und durch eine Abwegigkeit, die ebenso mutwillig wie irrtümlich war, akzeptieren sie somit die Lehre der katholischen Kirche in direkter Opposition zu der reinen, unwandelbaren und konstanten Lehre ihres alleinigen Lehrers, der Bibel, bezüglich der wichtigsten Doktrin ihrer Religion. Also er sagt klar und deutlich, dass die Protestanten absolut heuchlerisch vorgehen bei dem Ganzen. Aber wieso, obwohl er das jetzt doch sieht, dass die Bibel es also klar und deutlich befiehlt, den Sabbat zu halten, wieso meint er dann aber, er könne ohne weiteres jetzt den Sonntag halten? Nun, die Idee ist die, weil die katholische Kirche die Macht hat, es zu tun. Angeblich die Autorität hat von Gott, Gesetze Gottes zu ändern. Obwohl Gott hier ganz klar in seinem Wort sagt, nein, absolut nicht. Es wird nicht ein Jota, ein Tüpfelchen vom Gesetz vorübergehen, bis alles erfüllt ist, sagt Christus. Aber hier haben wir eine interessante Aussage von Peter Kramer, einem katholischen Priester, der Folgendes in The Catholic Church Extension Society in Chicago veröffentlicht hat. Protestanten, die die Bibel als die einzige Richtschnur für Glauben und Religion akzeptieren, sollten auf jeden Fall zur Heilighaltung des Sabbats zurückkehren, schreibt er. Die Tatsache, dass sie es nicht tun, sondern im Gegenteil den Sonntag halten, lässt sie in den Augen eines jeden denkenden Menschen zum Narren werden. Ist das in ihren Augen der Fall? Oder ist das ihnen total egal? Wir als Katholiken akzeptieren die Bibel nicht als die einzige Glaubensrichtlinie. Neben der Bibel haben wir die lebendige Kirche, die Autorität der Kirche als unseren Maßstab, an dem wir uns orientieren. Wir akzeptieren ihre Änderung des Sabbats auf den Sonntag. Wir sagen offen, ja, die Kirche machte diese Änderung. Hat sich unterstanden, Gesetz und Festzeiten zu ändern. Ja, wir sagen, die Kirche machte diese Änderung, machte dieses Gesetz, wie sie auch viele andere Gesetze erließ. Es ist immer irgendwie lächerlich zu sehen, wie die protestantischen Kirchen von der Kanzel und per Gesetzgebung die Einhaltung des Sonntags fordern, obwohl davon nichts in der Bibel zu lesen ist. Und einige versuchen krampfhaft da Bibelstellen heraus, das im Zusammenhang herauszuzerren, um da irgendwo die Sonntagheiligung zu rechtfertigen. Totaler Unfug, alles Blödsinn. Wir schreiben das und erklären das auch deutlich in unseren Broschüren über den Sabbat, wie diese Stellen zu verstehen sind und wie sie eben nicht zu verstehen sind. T.N. Wright, ein römisch-katholischer Priester in Kansas City, bemerkt Folgendes. Nehmen wir zum Beispiel den Tag, den wir feiern, Sonntag. Welches Recht haben die protestantischen Kirchen, diesen Tag zu halten? Überhaupt keins. Man sagt, es geht um die Heilighaltung des Gebots, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Aber der Sonntag ist laut der Bibel und der Zeitaufzeichnungen nicht der Sabbat. Jedermann weiß. Er meint, jedermann weiß, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist, während der Samstag der siebte und der Sabbat ist und als Tag der Ruhe eingeweiht wurde. Dieses wird von jedem zivilisierten Volk anerkannt. Ich habe wiederholt jemandem oder demjenigen $1000 geboten, der mir aus der Bibel beweisen kann, dass der Sonntag der Tag ist, den wir verpflichtet sind zu halten, aber bisher hat sich noch niemand gemeldet, das Geld einzufordern. Es war die heilige katholische Kirche, die diesen Tag der Ruhe von Samstag auf den Sonntag, den ersten Tag der Woche, änderte. Er erklärt weiter. Welcher Kirche gehorcht die ganze zivilisierte Welt? Das fand ich interessant, wenn Sie an das Bildnis von der Frau denken, die auf dem Tier reitet, in Offenbarung 17. Welcher Kirche gehorcht die ganze zivilisierte Welt? Protestanten beschimpfen uns mit jedem erdenklichen bösen Namen. Antichrist, das scharlachrote Tier, Babylon und so weiter. Und zur selben Zeit bekennen sie ihre große Verehrung für die Bibel. Jedoch durch ihre feierliche Bekundung der Sonntagshaltung erkennen sie die Macht der katholischen Kirche an. Die Bibel sagt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst oder heilig hältst. Erinnere dich an den Sabbattag, dass du ihn heilig hältst. Aber die katholische Kirche sagt, nein, halte den ersten Tag der Woche und die ganze Welt beugt sich im Gehorsam und das ist Teil des Zeichen des Tieres. Das Mahlzeichen des Tieres. In der History of the Norwegian Church, in den Jahren 1435 und 1436, da steht Folgendes. Wir beraten alle Freunde Gottes in ganz Norwegen, die gegenüber der Heiligen Kirche gehorsam sein wollen, sodass das Übel der Samstaghaltung vermieden wird. Es gab also dann sabbathaltende Christen in Norwegen zu der Zeit. Und dem Rest verbieten wir die Heilighaltung des Samstags unter Androhung harter kirchlicher Bestrafungen. Es ist ebenfalls unter Androhung derselben Strafen verboten, den Samstag zu heiligen, indem man sich der Arbeit entzieht. Hier wiederum das Mahlzeichen des Tieres hat es immer schon gegeben. Es wird in der letzten Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches, eine solche Machtbefugnis haben, eine solche Ausweitung und Auswirkung. Und was ich eben Ihnen am Anfang über den Coronavirus und diese Maßnahmen gesagt habe, sollten Ihnen eine Lehre sein, sollten Ihnen deutlich machen, wie es geschehen kann, wie es schnell geschehen kann. Wenn Regierungen die Macht übernehmen und dann autoritäre Maßnahmen erlassen, mit Hilfe der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche, die sich dem dann auch beugen wird. Hier ist eine Aufzeichnung aus dem Jahre 1618 über eine Frau Trasky, eine Sabbatarierin in England. Letztendlich für das Leben oder für das Lehren an nur 5 Tagen der Woche, sie war eine Lehrerin, aber sie hat sich geweigert, am Sabbat zu lehren, also für das Lehren an nur 5 Tagen der Woche und dem Ruhen am Samstag wurde sie in das neue Gefängnis in die Masongasse gebracht. Frau Traske lag 15 oder 16 Jahre für ihre Überzeugung hinsichtlich des samstäglichen Sabbats im Gefängnis. Die Frage ist, wären Sie auch dazu bereit, insoweit für Ihre Überzeugung einzutreten? Im Jahr 1604 gab es einige Menschen in Äthiopien, die den Sabbat hielten. Aber aufgrund des Einflusses der Jesuiten verbot der König von Äthiopien seinen Untertanen unter Androhung schwerer Strafen, den Samstag weiterhin zu halten. Papst Franziskus ist der erste Jesuit auf dem Thron des Papsttums. Vieles wurde über die Waldenser geschrieben. Sie lehrten und hielten den Sabbat, wofür sie von der römisch-katholischen Kirche häufig verfolgt wurden. Und man kann Folgendes über sie lesen. Ich habe das aus The General History of the Sabbatarian Churches. Von den vielen, die für ihr Judentum verbrannt und anderweitig umgebracht wurden, so beobachtet von einem spanischen Autor des 16. Jahrhunderts, ist nicht wahrscheinlich, dass ein Zehntel davon aus der israelischen Rasse stammte, sondern es waren Ketzer, die, weil sie wiederholt darauf bestanden, durch das Gesetz des Mose oder dass das Gesetz des Mose noch immer verbindlich ist, des jüdischen Brauchtums für Beschneidung und Sabbathaltung angeklagt wurden und für das Letztere, also nicht für Beschneidung, aber für die Sabbathaltung haben sie sich immer als eindeutig schuldig bekannt. Die haben den Sabbat gehalten, bis dann auch bei den Waldensern eine Änderung stattfand. Dann wurde dann der Sabbat auch nicht mehr gehalten, wie das auch in der Worldwide Church of God der Fall war. Unter Herrn Armstrong wurde der Sabbat gehalten. Und dann kam die neue Regierung an die Macht, auch in der Kirche, und dann wurde der Sabbat nicht mehr gehalten. Der einfachste Weg in der Zukunft, um die religiöse Überzeugung eines Menschen hinsichtlich der Haltung solcher Tage wie des Sabbats und der heiligen Festtage zu identifizieren, ist zu beobachten, wann und wann er nicht arbeitet. Oder, als Geschäftsmann, wann sein Geschäft geöffnet oder geschlossen ist. Und ich möchte jetzt hinzufügen, im Hinblick auf das, was wir früher gehört haben, und Sie werden denunziert von den lieben Nachbarn, diesen selbsternannten Polizeispitzeln, werden denunziert, werden verraten, werden verkauft an die Regierungen. Ja, die halten diesen Sabbat aber scheinbar. Dürfen sie doch gar nicht. Geht mal dagegen vor. Es geht nicht nur um den wöchentlichen Sabbat, wie ich sagte, es geht auch nur um die jährlichen Festtage, die werden auch Sabbate genannt. Und dazu gehören Ostern, dazu gehören Weihnachten, dazu gehören Neujahr. Das sind die falschen Festtage. Und dazu gehören die heiligen 7 Jahresfeste, die von Gott eingesetzt sind. Und wir haben auch insoweit Broschüren über Gottes heilige Jahresfeste. die ihnen zeigen, was diese sieben Jahresfeste sind. Wie ich sagte, das Mahnzeichen des Tieres ist letztendlich die politische, wirtschaftliche, philosophische, religiöse und militärische Anwendung der Herrschaft des modernen babylonischen Systems. Alles das, was im Gegensatz steht zu den Anordnungen Gottes. Nun ist der Sabbat das Testgebot Gottes. Weil das nämlich für die meisten Menschen gar keinen Sinn ergibt. Ja, warum soll ich jetzt den Sabbat halten? Warum kann ich nicht am Samstag arbeiten und halt den Sonntag oder irgendeinen anderen Tag? Aber Gott sagt, wenn du es tust, verstößt du gegen die 10 Gebote. Und wenn du gegen eines der 10 Gebote verstößt, verstößt du gegen alle und hast ja damit den ewigen Tod verdient. Es sei denn, du bereust, sodass die Strafe, die Todesstrafe für deine Sünde vergeben werden kann. Die Regierung mag auch dahin gehen, dass sie uns verbietet, das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium vom Reich Gottes. Oh, man darf gewisse Aspekte ja nicht mehr erwähnen. Man darf ja zum Beispiel nichts mehr sagen darüber, dass die Bibel uns etwas irgendwie erklärt über Homosexualität oder Sex vor der Ehe oder außerehelicher Sex oder Abtreibung oder Beihilfe zum Selbstmord oder Wahlen oder im Kampf oder im Krieg mitkämpfen. Das darf ja nicht mehr gesagt werden, denn das ist ja politisch nicht mehr korrekt. Also wenn ihr das tut, dann dürft ihr überhaupt gar nicht mehr aktiv sein. Und einige haben sich bereits von dem verschrieben und haben gesagt, okay, dann sage ich diese Dinge mal nicht. Dann sage ich halt nur etwas von der Wahrheit. Das langt dann ja auch schon. Apostelgeschichte 20. Langt das dann schon? Apostelgeschichte 20. Was wird hier gesagt? Was sagt der Apostel Paulus? Er sagt in Vers 26. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin von Blut aller. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Wenn er den ganzen Ratschluss Gottes ihnen nicht verkündigt hätte, dann wäre er schuldig geworden am Blut der anderen. Denn dann hätte er Verantwortung gehabt dafür, dass sie nicht alles verstanden haben, nicht alles gehört haben, was sie hätten hören müssen, damit sie sich nicht bekehren von ihren Sünden. Schauen Sie, eine sehr wichtige Verantwortung für die wahre Predigerschaft der Kirche Gottes, die Wahrheit in vollstem Umfange zu verkünden. Und Satan mag das keineswegs. Und was wir heute erleben, ich sage es deutlich, ist das Wirken Satans, der die gesamte Welt in ein Gefängnis gepfercht hat. Und er hat sich natürlich solcher Leute bedient, denen er sich bedienen konnte. Und es ist eine Verführung und es ist eine Verfolgung, gerade auch der wahren Christen. Denn das ist das, was Satan am meisten will. Er will die wahre Kirche Gottes, er will die wahren Christen in aller Welt vernichten, zerstören, umbringen. Denn er weiß, er hat nur noch eine kurze Zeit und Christus wird bald zurückkommen und er wird den Satan seiner Macht entheben. Und dann werden nämlich die wahren Christen zusammen mit und unter Christus über diese Erde herrschen. Und das will Satan in keinster Weise. Deswegen gibt es eine große Trübsal. Eine weltweite Verfolgung, aber auch einen weltweiten nuklearen Krieg, der auch mit biologischen, chemischen Waffen geführt werden wird. Und Christus sagt, wenn er nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen, würde kein einziger Mensch am Leben bleiben. So ernst ist das für uns alle. Und wir sollten uns darüber im Klaren werden und sein, wo das alles hinausläuft. Wenn ich heute in Deutschland erscheinen würde, würde man mich vielleicht auch in eine psychiatrische Klinik stecken, denn das, was ich heute sage, das darf ja nicht gesagt werden, das darf man ja nicht irgendwie den Leuten mitteilen, denn das ist ja, das ist ja nicht die Massenmedienpropaganda, die man ja gerne hören möchte. Ich habe sie heute gewarnt. Es wird dazu kommen, dass alle Menschen dazu gezwungen werden, in verschiedenen Ländern am Krieg teilzunehmen, am Militär teilzunehmen. Und wie es im Zweiten Weltkrieg der Fall war und wie es bereits auch schon im Ersten Weltkrieg der Fall war, diejenigen, die Verweigerer waren, Gewissensverweigerer, die wurden massakriert, die wurden getötet, die wurden an die Wand gestellt. Auf allen Seiten. Das waren Verräter. Dazu wird es kommen. Dazu wird es wiederkommen. wenn Sie ein aus religiöser Überzeugung Mensch sind, der am Krieg nicht teilnehmen will, der einzige Schutz, der Ihnen dann bleibt, ist, dass Sie sich dem Schutz Gottes unterstellen, dass er Sie beschützt, weil Menschen werden es nicht tun. Die Frage nach wie vor, die gleiche Frage, haben Sie das Mahlzeichen des Tieres angenommen? Sind Sie dabei, es anzunehmen? Dann machen Sie eine Kehrtwendung, 180 Grad weg davon und unterstellen sich den Geboten und dem Gesetz Gottes. Denn Gott kann und wird Ihnen helfen, wenn Sie sich ihm unterstellen. Aber Sie müssen es tun. Sie müssen Ihre Sünden bereuen. Sie müssen das Opfer Jesu Christi für die Vergebung Ihrer Sünden annehmen. Und Sie müssen das Gesetz Gottes halten, so gut wie Sie es können. Keine Kompromisse schließen. Wenn sich Regierungen unterstellen, die Ihnen etwas anderes sagen, dann denken Sie an die Worte des Apostels Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.